D-Radio Wissen. Dein Sonntag.
Caroline Fink mag Berge, ziemlich gern sogar. Deshalb hat sie Berge zu ihrem Beruf gemacht. Sie filmt sie, sie macht Fotos von ihnen und sie schreibt Bücher drüber, was sie so auf Bergwanderungen erlebt. Und davon erzählt sie uns auch heute. Sie ist nämlich zu Gast heute Morgen hier in einem Sonntag. Hi Caroline.
Hallo.
Wie fühlst du dich an einem Strand, so mit Blick aufs Meer? Oder wenn du vielleicht mal irgendwie, weiß nicht, nach Hamburg oder sowas fährst, durch die niedersächsische Flachebene, wo nicht mal so ein Hügelchen am Horizont zu erkennen ist?
Ja, so für einen halben Tag oder Tag ist das ganz nett. Eine schöne Abwechslung und das kalte Meer kann ja auch wild sein. Das mag ich schon auch.
Aber die Berge gehen ja dann nicht sofort ab, wenn du dann so das Gefühl hast, oh Gott, da ist nichts mehr. Wie lange dauert es, bis du das Gefühl hast, du musst jetzt dringend zurück in die Berge?
Ich würde mal sagen, so 2 Tage vielleicht.
Also bist du auch nicht eher so nicht so der Strandurlaub-Typ vermutlich?
Nee, gar nicht, nee.
Erklär mir mal als altem Flachland-Flummi, was findest du so geil an Bergen?
Na, das ist eine gute Frage. Ja, was finde ich so cool an Bergen? Ich denke, etwas, das mich wirklich fasziniert, ist die Tatsache, dass es da oft nicht mehr viele andere Menschen gibt. Zumindest nicht in den Bergen, die ich persönlich sehr gut mag. Also das sind dann wirklich Gegenden, in denen man keine Zivilisation mehr sieht. Und das finde ich schon faszinierend.
Du magst keine Menschen oder du bist gern einsam oder du bist gern in der Natur?
Ich bin gern in der Natur. Ich bin auch gern mit Menschen, die ich mag, in der Natur. Was ich tatsächlich nicht so mag, sind so größere Menschenansammlungen oder irgendwie, na, wenn man da allein in den Bergen ist und auf einmal kommt eine 20er-Gruppe, dann fühlt man sich schon ein bisschen gestört. Ne?
Das heißt, du bist in Regionen unterwegs, die dann auch noch nicht so fürchterlich touristisch erschlossen sind, weil sie vielleicht auch abgelegener sind oder weil sie weiter oben sind oder weil es vielleicht auch Kenntnis erfordert, da lang zu gehen.
Genau, also ich suche gern Bergregionen, in denen nicht viele andere unterwegs sind. Und ein ganz guter Trick in den Alpen ist zum Beispiel, dass man nicht auf einen 4000 Meter hohen Berg geht, sondern auf einen 3980 Meter hohen Berg.
Ach was.
Und da ist dann meistens keiner, weil alle sind auf dem 4000er. Was ich natürlich auch verstehen kann. Ich habe ja ein Buch gemacht über 4000er. Aber um allein zu sein, ja. Lohnt sich das?
Das ist ja gar nicht so einfach, ne, in den Alpen. Ne? Also egal, in welchem Teil man so gerade unterwegs ist, ob es in Deutschland ist, ob es in der Schweiz ist. Also es ist ja schon alles sehr touristisch geworden. Slowenien war ich letztes Jahr, da geht es tatsächlich irgendwie noch. Aber einsame Orte zu finden, da muss man mittlerweile suchen. Wie stehst du so zur, ich sag mal, Touristifizierung der Berge?
Solange sich diese Touristifizierung, wie du jetzt sagst, auf gewisse Gebiete bezieht, habe ich überhaupt keine Mühe damit. Ich meine, ich finde es schön, wenn die Leute die Berge mögen. Ich finde, die Berge tun allen von uns gut irgendwo. Und es ist so, dass es einfach diese Magnete gibt, diese Gegenden, die stark frequentiert sind. Aber es gibt durchaus auch viele einsame Orte, auch in den Alpen, auch in der Schweiz. Und da muss man vielleicht ein bisschen wissen, wo die sind und wie man da hinkommt. Und dann geht das ganz gut.
Hast du sowas wie einen Lieblingsberg?
Mein Lieblingsberg ist ein Berg, von dem ich träume. Und zwar ein Berg, auf dem ich noch nie war und auf den ich gern mal steigen würde.
Okay.
Und dieser Berg heißt Dent Blanche. Der ist in den Walliser Alpen, ist über 4000 Meter hoch, ist sehr abgelegen und ziemlich wild. Und ja, das ist so ein Traumberg, der mir seit Jahren nicht aus dem Kopf geht.
Aber wenn der dir seit Jahren nicht aus dem Kopf geht und du ja auch schon eigentlich seit Jahren unterwegs bist in Bergen, warum denn noch nicht da?
Weil das halt trotz allem nicht immer nur von einem selbst abhängt, ob man auf einen Berg steigen kann. Ich kann nicht da allein gehen, ich brauche jemanden, der Zeit hat. Und dann muss das Wetter gut sein, die Bedingungen müssen stimmen und ich und die andere Person müssen dann auch genau gleichzeitig ein Zeitfenster haben, in dem wir dahin gehen können. Und das ist nicht so, gar nicht so einfach. Man hat ja irgendwie auch noch Beruf, man muss ja noch filmen und Bücher schreiben und so.
Lästig, ja.
Lästig.
Hast du so eine Lieblingstätigkeit am Berg? Also ist es Wandern, ist es richtiges Klettern, ist es Skifahren? Was machst du so am liebsten oder ist es völlig wurscht, Hauptsache Berg?
Nein, es gibt zwei Dinge, die ich besonders mag. Das eine sind so alpine Klettertouren in höheren Lagen, sage ich mal, wo man auch selbst sichern, absichern muss und so.
Also
und
schon richtig ohne feste Wege, wo man dann auch wirklich im Berg hängt und so. Also richtig klettern. Ja.
Genau. Mhm. Und was ich auch sehr mag, sind Skitouren. Mhm. Also mit den Skiern irgendwo hochlaufen und dann runterfahren. Das finde ich eine großartige Erfindung.
Heute zu Gast in einem Sonntag Bergliebhaberin Caroline Fink. Die Bezeichnung Bergliebhaberin, der wirst du vermutlich zustimmen können. Aber was sagst du, wenn man dich so nach deinem Beruf fragt? Also du filmst, du fotografierst, du schreibst Bücher, hat natürlich alles irgendwie mit Bergen zu tun. Wie bezeichnest du dich selber? Bergjournalistin?
Nein, selbst also Journalistin bin ich eigentlich nur noch in ganz, ganz seltenen Fällen. Und ich selbst sage immer, dass ich schreibe, filme und fotografiere, weil das einfach genau das ist, was es am meisten trifft.
Ja, warum nicht? Ist auch einfacher, einfach zu beschreiben, ne? Ja.
Genau, weil ich selbst habe keinen... Vielleicht bin ich eine Geschichtenerzählerin oder sowas. Ne? Ich gehe in die Berge und erzähle Geschichten, egal in welcher Form, egal ob in Bildern, in Texten oder Filmen.
Hm. Ist eigentlich auch eine schöne Bezeichnung, Geschichtenerzählerin. Ne? War das eigentlich schon immer so? Also hast du immer schon die Berge toll gefunden, auch so als Kind? Ich meine, du bist ja quasi umgeben von Bergen aufgewachsen, ne?
Als Kind hatte ich gar keine Wahl. Also man ging Skifahren mit den Eltern, man ging wandern mit den Großeltern. Die Berge, die sind irgendwie ein Teil der Identität der Schweiz, ja, wenn man so aufwächst wie ich. Dann klar, wie ganz viele Jugendliche fand ich die Berge und vor allem das Wandern dann ganz, ganz doof.
Ja, das kommt irgendwann. Dann irgendwann, ne? Ja, ja, klar.
Ja, genau. Mhm. Unmöglich, ja. Und dann war ich mit 20 in Nepal und habe da den Himalaya gesehen und war absolut beeindruckt. Und da entstand irgendwas, das mich dann dazu gebracht hat, die Berge in der Schweiz zu entdecken. Und da habe ich mich entschieden, dass ich irgendwie auf diese Berge steigen will. Und habe dann angefangen, Kurse zu machen und mich da schlau zu machen, wie man dazu kommt, auf Berge zu steigen.
Es ist ja schon irgendwie auch ein Stück weit verrückt, dass du nach Nepal fahren musst, mehr oder weniger, um da deine Liebe zu Bergen zu entdecken, obwohl du inmitten von Bergen so mehr oder weniger ja, groß geworden bist. Was ist da genau passiert? Was so die Größe des Himalaya oder was ist da mit dir passiert?
Vielleicht war es eher so, dass das Gras immer etwas grüner ist im Nachbarsgarten.
Ich verstehe.
Und das war natürlich auch spannend, das war Abenteuer, das war ein völlig neuer Blick auf die Berge.
Mhm.
Und in der Schweiz, da haben ja die Berge zum Teil auch so ein bisschen dieses Heidiland-Flair, ne? Dieses Hübsche mit Geranien und Chalet und so. Und heute ist das wieder ziemlich cool, aber als ich jung war, vor 20 Jahren, war das überhaupt nicht cool. Und deshalb kam ich vielleicht in der Schweiz gar nicht auf die Idee, dass Berge was Tolles sein könnten, weil das wie überlagert war von anderen Themen. Und in Nepal gab es dann... hatte ich einen freien Blick quasi auf diese Berge und merkte, dass mich das als Mensch, diese Landschaften berühren.
Das ist so grob am Anfang eines Studiums gewesen, Nepal, ne?
Genau.
Studium, das hat ja jetzt bei dir nicht so richtig was mit Bergen zu tun. Du hast Soziologie studiert. Warum hast du das gemacht? Weil man irgendwas studieren muss?
Ja, ich wollte irgendwas studieren, das nicht mit Naturwissenschaften zu tun hat, weil ich einfach grässlich schlecht war in Mathe.
Tröste dich, ich auch.
Menschen haben mich damals irgendwie interessiert und Gesellschaften. Ich finde das auch bis heute noch spannend, wie Gesellschaften funktionieren. Und ich glaube, ich hatte damals auch eine Lust, irgendwas zu machen, was nicht... auf den ersten Blick Sinn macht oder irgendwie, na, wenn man Soziologie studiert, dann hieß es als erstes immer, dass man da keinen Job kriegt.
Und ich Taxifahren, fand, ja, das war so das Klassiker. Du wirst Taxifahrerin.
Ja, genau. Dann macht man das halt mal.
Wie ist es denn entstanden, dass du nicht Taxifahrerin geworden bist und dass du auch nicht Soziologin geworden bist? Also du bist Soziologin, aber dass du nicht aktiv arbeitest, sondern quasi mit deiner Leidenschaft für Berge dann auch tatsächlich Geld verdienen konntest, also dass du deinen Beruf machen konntest, das ist ja auch nicht alltäglich. Also wie ist das entstanden?
das entstand eigentlich daraus, dass ich glücklicherweise für mich noch vor der Bologna-Reform studiert habe. Mhm. Das heißt, ich hatte fast keine Pflichtvorlesungen. Ich hatte maximal 12 Veranstaltungen pro Woche. Ich hatte 3 Monate Semesterferien. Und ich habe diese Semesterferien auch immer so verstanden als Ferien. Mhm. Ja? Nicht um Seminare zu schreiben oder sowas.
Oder für Prüfungen sich vorzubereiten. Oder?
Ja, genau. Nee.
Lästig.
Und dieses Soziologiestudium, das dann auch 7 Jahre gedauert hat, das hat mir ermöglicht, viel Zeit zu investieren fürs Bergsteigen und fürs Reisen. Und gleichzeitig habe ich dann auch schon bei der Uni-Zeitung gearbeitet, mhm, und bei auch kleinere Kolumnen und so geschrieben für die NZZ und so. Und das ging dann so Hand in Hand irgendwie, mich bergsteigerisch, aber auch beruflich weiterzuentwickeln. Und ich muss sagen, ich habe das nie geplant. Das waren eigentlich so immer Schritte in eine Richtung, die ich mochte, mhm, aber nicht mit dem Ziel, dass ich jetzt da mal beruflich was mit Bergen mache.
Und das ist dann so Stück für Stück entstanden. Du hast immer mehr Erfahrung beim Bergsteigen gesammelt. Du hast aber auch immer mehr dann geschrieben und plötzlich war das Studium zu Ende. Und du konntest dann einfach quasi weitermachen mit noch mehr Zeit.
Nein, ich habe dann nach dem Studium als Wirtschaftsredaktorin auf einer Presseagentur gearbeitet, mhm, für 2 Jahre. Rückblickend fast unvorstellbar. Ich habe Börsenberichte geschrieben um 7 Uhr morgens. Und irgendwann hatte ich dann erste freie Aufträge und habe auch ein erstes Buch gemacht. Und irgendwann merkte ich, dass ich zu wenig Zeit habe für die freien Aufträge, weil mir mein fester Job in die Quere kommt. Mhm. Und da habe ich dann nach 2 Jahren gedacht, okay, machen wir ein Experiment, versuchen wir, ob ich quasi 5 Monate überstehe, mhm, als Freiberuflerin, mhm, mit Schwerpunkt Bergen. Und so ist das entstanden. Und das hat wahnsinnig schnell und gut funktioniert. Da war ich auch selbst überrascht. Und das war dann der Anfang vor gut 10 Jahren.
Hm. Wie viele Tage bist du jetzt so im Jahr im Berg?
Um die 100 Tage
pro
Jahr bin ich in den Bergen. Mhm. Ja. Und dann natürlich auch einige viele Tage im Büro, mhm, vor dem Computer. Ja.
Ja, das bleibt natürlich nicht aus, wenn man dann auch ein, genau, Buch schreiben will. Ne? Du hast eben schon gesagt, wenn du dann losziehst, dann bist du meistens in einem Team unterwegs. Ne?
Also wenn ich Bergsteigen gehe, das heißt, wenn ich Skitouren oder Hochtouren im Hochgebirge mache, dann sind wir immer mindestens zu zweit. Mhm. Einfach als Seilschaft quasi. Oder als, ja.
Und sonst bist du auch schon mal, wenn du jetzt so eine Wanderung machst, wie, weiß ich nicht, in deinem aktuellen Buch Welten aus Eis, sprechen wir gleich, mhm, noch drüber, da stellst du Wanderungen vor. Sowas kannst du im Zweifel vermutlich auch, also zumindest die einfacheren, alleine machen, oder?
Ja, das mache ich auch sehr gern allein. Ja.
Was hast du dann so mit, außer einer Kamera wahrscheinlich?
Also wenn ich in den Alpen unterwegs bin, dann bin ich meist so 1-2 Tage unterwegs. Mhm. Die Schweiz ist ja zum Glück nicht so groß, da kommt man überall hin schnell. Und wenn ich ins Hochgebirge gehe, klar, dann ist Seil dabei, Steigeisen, wetterfeste Kleidung natürlich, mhm, Klettergurt, genau, mhm, und so weiter. Und natürlich immer die Kamera, die ist immer ganz oben im Rucksack, möglichst nicht neben den Steigeisen. Und wenn ich allein wandern gehe, was ich dann auch sehr gern mache, ist ab und zu mal draußen allein zu übernachten. Dann nehme ich noch so einen Biwaksack mit und einen Schlafsack, mhm, und ja, bleibe so auch gern mal eine Nacht.
So unter freiem Himmel.
Genau.
Das klingt gar nicht so schlecht.
Das ist schön.
Bergfan Caroline Fink ist zu Gast. Ich habe es gerade schon gesagt, du hast schon mehrere Bücher geschrieben rund um Berge. Dein letztes Buch Welten aus Eis, darin beschreibst du 35 Wanderungen zu den schönsten Gletschern in der Schweiz. Erstmal noch so ganz blöd gefragt, so als Flachland-Flummi. Was ist ein Gletscher eigentlich genau? Also ist es eigentlich einfach nur eine Bergspitze mit Eis drauf?
Ein Gletscher per Definition, das ist quasi ein Eisstrom. Also der Gletscher, der fließt sich, das sieht man nicht, aber große Gletscher fließen bis zu 1 Meter oder so pro Tag. Mhm. Der Aletschgletscher zum Beispiel. Das heißt, das sind Eismassen, die sich wie Wasser auch talwärts winden Und die entstehen dadurch, dass es weiter oben schneit und dieser Schnee dann liegen bleibt und quasi beim Talwärtsrutschen, na, ich hoffe, kein Glaziologe hört zu, auf jeden Fall wird dieser Schnee dann komprimiert und dann entsteht daraus Eis.
Verstehe.
Das ist die sogenannte Nährzone eines Gletschers. Mhm. Ne? Da wird er gefüttert mit Schnee. Und dieses Eis, das fließt dann langsam talwärts als Gletscher.
Und wird irgendwann vermutlich dann auch, wenn es tiefer kommt, wieder zu Wasser.
Genau, da wird es abgeschmolzen und da gibt es dann die Gletscherbäche, die genau, rausfließen.
Häufig mit schönem, ganz klarem, fast bläulichem Wasser. Da gibt es auch so schöne Fotos in deinem Buch, wo zum Teil es auch richtig blau aussieht, aber das ist dann so in Höhlen und so weiter.
Genau.
Ne? Ja. Ja. Was fasziniert dich an Gletschern so, dass du dich da jetzt ein Buch lang mit beschäftigt hast?
Zum einen finde ich Gletscher unglaublich ästhetisch, irgendwie von ihrer Form her und von ihrer Präsenz her auch. Und ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass die sich bewegen. Obwohl ich ja weiß, dass die nicht leben, habe ich immer das Gefühl, das sind so wie alte, ganz, ganz alte Tiere. So riesige, uralte Tiere. Mhm. Und ja, es fühlt sich so lebendig an und ich habe manchmal auch das Gefühl, die haben uns was zu erzählen. Die sind ja so alt, da ist ja Jahrtausende altes Eis drin auch.
Das ist schon ganz spannend, aber gerade wenn man dann durch einen Gletscher, einer Gletscherregion wandert, die verändert sich ja dann auch immer. Da ist ja dann auch Orientierung wahrscheinlich gar nicht so einfach, wenn du jetzt irgendwie sagst, so hier bin ich letztes Jahr lang gewandert, das könnte ja mittlerweile ganz anders aussehen, ne?
Ja, besonders mit der Gletscherschmelze gibt es von Jahr zu Jahr drastische Veränderungen, vor allem im Bereich der Zunge unten ja oder an den Rändern. Das ist schon ganz eindrücklich.
Also das ist Thema Klimawandel, das heißt, du bekommst da tatsächlich schon aktiv was von mit auf deinen Touren. Auch in der Schweiz, da merkt man den Klimawandel.
Ja, das hat eigentlich schon vor, sagen wir, 15 Jahren angefangen. Vielleicht nicht. Ich erinnere mich an eine Tour vor 14 Jahren, wo ich erstmals wirklich so mitbekommen habe, dass da Steinschläge runtergingen und so in Gebieten, wo man wusste, das ist sonst eigentlich einfach fest. Mhm. Und seither erlebt man das ganz extrem als Bergsteiger. Und es ist für mich auch so ein Grund, warum ich finde, man muss diese Erlebnisse und diese Tatsachen, die man dort sieht, auch ins Tal bringen. Weil wenn man im Tal bleibt, dann sieht man das nicht. Und dort oben ist das echt verrückt, wenn man die Veränderungen sieht.
Und vielleicht ist es irgendwann weg und man muss sich das vielleicht dringend noch angucken, mal abgesehen davon, dass man auch diesen Wahnsinn stoppen muss mit der Erderwärmung. Aber das ist einfacher gesagt als getan. Ne?
Ja.
Wie erlebst du das dann? Also was macht der Klimawandel gerade so mit Gletscherregionen? Also merkst du dann, dass du dann durch Regionen läufst, die vielleicht vor 10 Jahren noch mit Eis bedeckt waren und jetzt nur noch Geröllfelder sind? Oder sind da Löcher im Eis? Oder was kriegst du da konkret von mit?
Also was man konkret mitkriegt, ist, dass da, wo vor 2 Jahren vielleicht noch Eis war, jetzt einfach so Schutt und ganz mühsames Geröll und also sandige Hänge.
So schnell, innerhalb von 2 Jahren, ja?
Ja, ja, das geht super schnell zum Teil. Oder was uns mal passiert ist vor 2-3 Jahren, da haben wir eine Route geklettert im Fels und die fängt auf einem Gletscher an. Und die erste Seillänge, die ersten 30 Meter, das sind die schwierigsten Klettermeter. Da sind wir losgeklettert und fanden dann, wow, das ist ja gar nicht so schwierig, cool. Wir sind ja jetzt schon über die Schlüsselstelle drüber. Und nach 20 Metern haben wir gemerkt, ach nee, die Schlüsselstelle kommt jetzt erst. Der Gletscher ist einfach schon so weit abgesunken, dass es da einfach eine Seillänge mehr Fels gab. Ne?
Verstehe.
Und solche Dinge, ja. Oder schneeweiße Nordwände, die man vor 10 Jahren noch im Juni klettern konnte. Das sind nun einfach so mehr oder weniger Geröllhalden.
Man kann also festhalten, man bekommt krass was mit vom Klimawandel, wenn man rund um Gletscher wandern geht. Caroline Finke ist zu Gast. Sie liebt Berge und deswegen macht sie auch gerne alles, was so mit Bergen zu tun hat. Wandern, Bergsteigen, Klettern, Skifahren. Und sie beschäftigt sich auch beruflich mit Bergen. Sie schreibt über Berge, sie dreht Filme über Berge oder fotografiert Berge mit schönen Fotos und ausführlichen Beschreibungen und auch dem Hinweis, was man eigentlich für so eine Wanderung können muss, wie fit man sein muss und ob es eher Kletterei ist oder ob man noch so mit dem Standard-Wanderrepertoire durchkommt. Was ist das Besondere jetzt an diesen 35 Gletschern oder Gletscherwanderungen, die du dir da ausgesucht hast?
Das Besondere an diesen Wanderungen ist, dass man wirklich ästhetische, wirklich schöne Gletscher anschauen gehen kann. Mhm. Und dass aber auch die Wanderung an sich attraktiv ist. Ne? Es sind nicht bloß Touren, die jetzt über einen langweiligen Weg führen und dann sieht man den Gletscher. Mhm. Es sind wirklich auch kürzere oder auch längere Touren auf attraktiven Wegen, schönen Wegen, wo man dann während der Wanderung oder ganz am Ende der Wanderung einfach dieses Erlebnis noch hat, einen Gletscher zu erleben oder zu sehen.
Was muss ich dafür können? Muss ich da Vorerfahrung haben oder sind das auch Wanderungen, wo ich sage, ich kann das vielleicht als einigermaßen trainierter Wanderer auch mal an einem Tag erledigen?
Ja, auf jeden Fall. Also da sind auch ganz gemächliche Wanderungen mit dabei, die vielleicht 2 Stunden dauern. Ah, ich glaube, okay. Die kürzeste, die im Buch beschrieben ist, dauert 1,5 Stunden und dann steht man direkt an der Zunge des größten Gletschers der Ostalpen. Also es ist durchaus möglich, ja.
Kann man solche Gebiete dann eigentlich auch durchlaufen oder ist das naturschutzmäßig eh nicht so gut oder ist das, wenn überhaupt, total gefährlich? Also über einen Gletscher drüber laufen?
Über den Gletscher, ja. Wenn wir von Wandern reden, da wäre ich jetzt vorsichtig zu sagen, ja, geht auf den Gletscher. weil klar, Gletscher haben meistens Spalten. Im Sommer sind die oft zu sehen, wenn die Gletscher upper sind, also wenn kein Schnee auf den Gletschern liegt, dann sieht man die Spalten. Dann hat man aber das Problem, dass es nicht immer ganz einfach ist, auf dem Eis zu gehen. Aber klar, wenn man Lust hat, sowas zu machen, dann würde ich einfach sagen, aufs nächste Tourismusbüro gehen oder mit einem Bergführer oder Wanderleiter sowas unternehmen. Dann es ist in jedem Fall ein ganz tolles Erlebnis.
Was würdest du sagen, welcher ist der schönste, der größte, der wichtigste Gletscher? Oder also nach welchen Kriterien hast du das auch so ein bisschen aufgenommen in dein Buch, wo du sagst, das ist wirklich besonders sehenswert?
Besonders sehenswert sind für mich Gletscher, die in schönen Gebieten liegen, die selbst auch, sag mal, schön sind, irgendwie von ihrer Form her. Oder die auch eine spannende, vielleicht geologische Geschichte haben oder so. Und für mich persönlich, klar, der schönste, der größte, der eindrücklichste Gletscher der Alpen ist der große Aletschgletscher. Der ist auch der größte Gletscher der Alpen und ich finde den auch einfach fantastisch anzuschauen.
Wenn du jetzt sagst, wie du eben beschrieben hast, du merkst schon innerhalb von 2 Jahren Veränderungen durch den Klimawandel, Eis, was vor 2 Jahren noch da war, ist möglicherweise jetzt nicht mehr da. Wenn das in so einer rasenden Geschwindigkeit geht, werden dann in naher Zukunft tatsächlich, also werden wir es noch erleben, dass Gletscher verschwinden aus den Alpen tatsächlich?
Ja, wir werden erleben, dass kleine bis mittelgroße Gletscher in 20 bis 30 Jahren verschwunden sind. Mhm. Und Menschen, die heute Babys sind oder Kleinkinder, wenn die 80, 90 Jahre alt werden, dann werden die gemäß aktuellen Modellen eisfreie Alpen erleben. Das ist eine verrückte Vorstellung, wenn man denkt, dass der Aletschgletscher jetzt noch 23 Kilometer lang ist und 900 Meter dick.
Ja, Wahnsinn. Ja.
Ja.
Was wird das für die Region bedeuten, mal abgesehen davon, dass wahrscheinlich der Meeresspiegel dann auch ansteigen wird durch die Eismassen, die dann wegschmilzen? Aber was wird das für die Region, für die Natur da bedeuten?
Es heißt vor allem, dass unser Wasserhaushalt verändert wird, weil die Gletscher ja quasi natürliche Wasserspeicher sind. Die werden wir nicht mehr haben. Dafür werden wir laut Prognose in den Alpen, in den Schweizer Alpen, um die 600 neue Bergseen haben. Es kann natürlich schön sein, kann aber auch sehr gefährlich sein, weil die dann auf instabilem Grund sind und gern mal ausbrechen und Täler überschwemmen. Mhm. Das Problem ist einfach, dass wenn ein Gletscher sich zurückzieht, na, dann kommt nicht irgendwie eine schöne Weide hervor oder eine Wiese, sondern einfach der hinterlässt ein riesen Chaos im Prinzip und ganz instabile Hänge. Und das war auch letztes Jahr das Problem, dass zum Beispiel die Seitenhänge des Aletschgletschers, die werden zunehmend weniger gestützt durch das Eis und deshalb rutschen die langsam ab. Und da waren dann auch während Wochen Wanderwege gesperrt und so. Mhm. Also da kommen schon viele, viele Veränderungen auf uns zu, an die wir vielleicht jetzt noch gar nicht denken.
Glaubst du, es gibt auch irgendwie sowas wie positive Folgen? Oder ist das eigentlich eher alles nur so, ja, es wird schwieriger, es wird gefährlicher?
Rein bergsteigerisch wird es auf jeden Fall schwieriger und gefährlicher, weil Gletscher im Prinzip ganz angenehm sind, um drauf unterwegs zu sein. Und eben wenn man nachher im Geröll und im Steinschlag unterwegs ist, ist das einfach keine schöne Sache. Mhm. Insgesamt als Gesellschaft glaube ich, dass klar Veränderungen immer Chancen sind, aber auch Risiken bergen, weil wir irgendwie kreative Lösungen finden müssen oder auch konstruktive Lösungen finden müssen als Gesellschaft, auch vielleicht als ganze Menschheit, um mit Veränderungen umzugehen. Und wenn ich im Moment sehe, was die letzten paar Jahre und aktuell auf der Welt passiert, dann bin ich mir nicht ganz sicher, ob die Menschheit dafür bereit ist.
Ja, da hast du auf der einen Seite natürlich so Sachen wie das Pariser Klimaabkommen, wo man dann mal kurz Hoffnung schöpft und denkt, okay, dann wird alles gut. Dann hast du auf der anderen Seite jetzt einen Präsidenten in den USA, der den Klimawandel verleugnet. Es ist ein Auf und Ab auch ein Stück weit, ne?
Ja, und es ist ja nicht bloß das Klima, das sich dann verändert. Also das hat ja dann auch enorme Auswirkungen auf die Gesellschaften. Mhm. Es wird ja Millionen von Klimaflüchtlingen geben, weil die auf einmal kein Gletscherschmelzwasser mehr haben oder weil eben, wie du gesagt hast, die Meeresspiegel steigen und Land verschwindet. Mhm. Und das sind dann die unschönen Dinge, mit denen wir irgendwie klarkommen müssen, für die es Lösungen braucht. Hm.
Caroline Fink liebt Berge und vor allen Dingen auch die großen Gletscher in der Schweiz. Und wir haben eben schon drüber gesprochen, diese großen Gletscher, die könnte es möglicherweise in einigen Jahren nicht mehr geben. Und das könnten wir und spätestens unsere Kinder noch erleben. Also gletscherfreie Alpen. Und Schuld ist klar der Klimawandel. Ist das auch was, womit du dich noch weiter beschäftigst? Also wir haben eben schon gesagt, du schreibst Bücher, du fotografierst, aber du machst auch Filme. Ist das was, was du auch thematisierst?
In meinem letzten Film, das war ein Kurzfilm über den Aletschgletscher, da habe ich mich genau mit diesem Thema auseinandergesetzt. Mhm. Am Bild einer Treppe unterhalb einer Hütte. Also es ist eine Hütte, die vor 150 Jahren praktisch am Gletscherrand stand und heute muss man 150 Höhenmeter Treppen steigen und halt immer wieder neue Treppen hinmachen, weil der Gletscher sich rasant absenkt. Und ja, da habe ich einen Film dazu gemacht. Und jetzt aktuell habe gerade diese Woche mit Filmarbeiten begonnen an einem Filmprojekt über Bergsteigerinnen, über Frauen, die in den Bergen unterwegs sind. Mhm. Und ja, das ist so ein Thema, das mir persönlich auch sehr wichtig ist, mit dem ich mich auch vertieft beschäftige. Mhm.
Da habe ich auch schon ein bisschen was drüber gelesen und war tatsächlich überrascht über dieses Thema, weil es tatsächlich so ist oder vor allen Dingen auch in der Vergangenheit so war, dass Frauen nicht die gleichen Chancen haben zu wandern wie Männer. Kannst du das so ein bisschen erklären, was da so hintersteckt und was du in dem Film vielleicht dann auch machen wirst, was wir da sehen werden?
Also beim Wandern, da ist es recht ausgeglichen. Aber wenn wir vom Bergsport sprechen, also sobald es technischer wird, Skitouren, Hochtouren, Klettern, da waren Frauen anfangs, also sagen wir vor 200 Jahren, vor 150 Jahren, als die große Pionierzeit des Bergsports war, da waren Frauen praktisch gar nicht mit von der Partie. Es gab vereinzelt ganz, ganz starke Frauen, aber die waren absolut in einer Männerdomäne. Das heißt, das Bergsteigen, das war einfach von Anbeginn an eine Männerwelt. Mhm. Und die ist es weitgehend geblieben. Klar ist das heute nicht mehr so drastisch, aber wenn wir uns überlegen, dass im Schweizer Alpenclub Frauen bis 1980 verboten waren, dann merkt man, dass diese Welt ja noch nicht, ich sage jetzt mal, gleichberechtigt ist. Oder dass einfach diese Welt der Bergsteigerei noch sehr stark von männlichen Strukturen geprägt ist, wie auch, sagen wir mal, Großkonzerne vielleicht oder Unternehmen. Und dass es für Frauen nicht ganz trivial ist, sich da in diesen Strukturen zu profilieren und ihren eigenen Weg zu gehen.
Merkst du das selber oder hast du das gemerkt, so im Umgang mit dir auch, wenn es ums Klettern ging oder geht?
Ja, was immer wieder mal vorkommt, ist, dass man als Seilschaft, als reine Frauenseilschaft, wenn ich mit Freundinnen unterwegs bin, dass man einfach immer noch extrem auffällt. Weil die meisten sind Männerseilschaften oder gemischte Seilschaften. Und was oft vorkommt, ist, dass man dann gefragt wird, wo denn die Männer seien, wo man die gelassen habe. Das ist ja dann noch lustig. Und etwas weniger lustig ist, wenn man in Hütten ständig gute Tipps kriegt oder quasi die Leute oder die Männer einem anerkennend auf die Schulter klopfen, wenn man eine ganz einfache Tour geschafft hat. Und man findet, naja, das war jetzt keine Hexerei. Ja. solche Dinge, das passiert mir schon auch.
Ist das Schweizer Phänomen oder ist das in anderen Ländern auch so, in Deutschland zum Beispiel?
Der Bergsport ist schon weitgehend weltweit männlich geprägt. In Deutschland, da gibt es im DAV, im Deutschen Alpenverein, sehr vorbildliche Gender-Projekte. Da gibt es zum Beispiel ein Expeditionskader nur für Frauen. Und das finde ich toll, finde ich großartig, weil man den Frauen da die Möglichkeit gibt, quasi in ihrer eigenen Sphäre sich wirklich zu entwickeln, ohne dass sie gleich in diesen Konflikt kommen, dass sie dann vielleicht die einzige Frau sind, zusammen mit 13 harten Jungs. Ne? Und das finde ich persönlich ein sehr vorbildliches Projekt. Und ich finde es sehr schade, dass es in der Schweiz sowas nicht gibt.
Vielleicht hat es ja jemand gehört und vielleicht passiert sowas in die Richtung ja auch noch.
Ja, bitte, hallo.
wann werden wir den Film sehen können? Du hast gesagt, du hast gerade mit den Dreharbeiten angefangen. Dauert wahrscheinlich dann noch einen kleinen Moment, ne?
Ja, das dauert noch eine Weile.
Bis dahin, was hast du noch so auf dem Zettel für dieses Jahr? Wo geht's noch hin? Gibt es irgendeinen besonderen Berg oder einen besonderen Ausflug, eine besondere Klettertour, die du vorhast, wo du dich schon besonders drauf freust?
Richtig große Pläne habe ich keine. Na, die kommen immer vorzu. Ich war jetzt ja gerade im Iran. Ein Teil meines Ferienbudgets ist da jetzt draufgegangen. Naja, worauf ich mich jetzt gerade freue, dieses Wochenende oder nächstes Wochenende gehe ich auf Skitour und es schneit wie verrückt. Das heißt, es gibt guten Schnee. Und nächste Woche reise ich nach Washington D.C.
Ach.
Toll, eine Einladung vom Environmental Film Festival und der Schweizer Botschaft, um meinen Aletsch-Film zu zeigen.
Nicht schlecht, nicht schlecht. Genau. Allerdings gibt es da, glaube ich, nicht so viele Berge in Washington, ne?
Nee, höchstens ein paar Felsen, glaube ich.
Na, immerhin, vielleicht reicht das ja für den kleinen Ausflug. Dann Glückwunsch dazu. Viel Spaß beim Drehen deines neuen Films. Und solange wir auf den Film warten, könnt ihr euch gerne mal das Buch von Caroline Fink anschauen. Welten aus Eis heißt es. Und ich habe auf jeden Fall jetzt schon Lust, irgendwie in Richtung Berge zu ziehen in meinem Sommerurlaub. Sind sehr wirklich sehr schöne Touren drin. Vielen lieben Dank für deine Zeit, Caroline.
Ja, gern. Bis bald in den Bergen oder am Meer.
Geht auch. Caroline Fink war zu Gast in einem Sonntag. Hab einen schönen Sonntag. Mach's gut.
Danke gleichfalls. Tschüss.
D-Radio Wissen. Dein Sonntag.